Flaschenpost Podcast, der Talk.
Hallo allerseits, willkommen beim Flaschentalk. Mein Name ist Holger Bubach. Ich habe mich heute wieder mit Marina Weißband getroffen. Hallo Marina.
Hi.
Wir haben ja schon zwei Podcasts über Aula gemacht. Einen im Dezember 2015 habe ich nachgeguckt und einen letztes Jahr. Deswegen wollen wir nicht alle Details wieder rekapitulieren. Es geht also um, in einem Satz, wenn ich das mal mit meinen Worten zusammenfassen soll, Liquid Feedback für Schulen.
Prinzipiell, ja.
Und wir wollen jetzt ein bisschen über die Evaluation, den Ausblick, Rückblick und so reden. Und ja, Evaluation. Es gab ja diese vier Pilotschulen.
Genau.
Und da wurde das Programm eingeführt und dann wurde so ein Projekt daraus gemacht. Und das läuft schon seit, wann hat das angefangen? 2015 irgendwann oder 14?
Wir haben seit 2014 angefangen, ein Beteiligungskonzept zu entwickeln, das mit Hilfe einer Online-Plattform Schülerinnen und Schülern erlaubt, demokratisch ihre eigene Schule zu gestalten. Da waren wir im Sommer 2016 mit fertig. Die Software war entwickelt, das Konzept war geschrieben, wir hatten didaktisches Begleitmaterial. Und dann hat im Sommer 2016 unsere Pilotphase angefangen, wo wir an vier verschiedenen Schulen in Deutschland dieses Beteiligungssystem eingeführt haben, um zu gucken, wie es in der Praxis funktioniert, wo wir noch nachbessern müssen bei den Materialien, wie die Software angenommen wird. Und was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Vor allem war es uns dabei wichtig, herauszufinden, werden denn die Schülerinnen und Schüler tatsächlich selbstständiger? Haben sie mehr das Gefühl, Dinge verändern zu können? Können sie besser mit demokratischem Diskurs umgehen? Können sie besser diskutieren? Können sie besser speziell mit Online-Plattformen umgehen als vorher? Und alle diese Dinge haben wir beobachtet und getestet und haben das jetzt nach 2 Jahren Testphase alles in einem Evaluationsbericht zusammengefasst.
Und dieser Bericht, so ganz offiziell, für wen ist der?
Der Bericht ist für uns selbst in erster Linie, weil wir wissen wollten, was müssen wir verändern. Das bedeutet, diese ganzen Beobachtungen haben wir für uns selbst gemacht. Es ist keine unabhängige wissenschaftliche Evaluation, weil wir es nun mal selbst gemacht haben als Projektteam. Und ich wäre totaler Fan davon, wenn man jetzt hingeht, wenn jetzt Hochschulen hingehen und sagen, wir wollen das nochmal unabhängig evaluieren. Wir werden diesen Bericht an die Bundeszentrale für politische Bildung schicken, die dieses Projekt gefördert hat. Und werden dadurch einfach die Fortschritte zeigen, die wir gemacht haben. Aber in erster Linie geht es wirklich darum, unsere Materialien weiterzuentwickeln und das Gelernte festzuhalten. Es ist gleichzeitig ein Bericht, der interessant ist für alle, die irgendwie mit Schule, digitalen Medien und Demokratisierung arbeiten. Weil ich glaube, dass da ganz, ganz viele universelle Lehren drinstehen, die jetzt nicht nur Aula speziell betreffen, sondern die für alles gelten, was man im demokratischen und digitalen Bereich an Schule macht.
Okay. Und in diesen Projekten, also in vergleichbaren Projekten, die Bundeszentrale für politische Bildung fördert ja verschiedene Projekte, ist es üblich, dass man so einen Evaluationsbericht macht?
Wir mussten keine Evaluation machen von der Bundeszentrale aus. Wir schulden denen einen Sachbericht, also wofür haben wir Geld ausgegeben, wann, welche Maßnahmen und so weiter. Es war mir allerdings ein Anliegen, tatsächlich ein bisschen tiefer zu gehen, einfach weil ich es schade fände, aus dieser Pilotphase jetzt nicht konkretisierte, formalisierte Beobachtungen mitzunehmen. Also so einfach, für uns selber haben wir natürlich Beobachtungen gemacht, aber es war mir wichtig, sie in eine Form zu bringen und mit Zahlen belegen zu können, was wir beobachtet haben.
Okay, und was habt ihr so rausgefunden? Kannst du so zusammenfassen, was da so alles rausgekommen ist, was in dem Bericht so steht?
Also insgesamt haben wir 3 Sachen gemacht, um zu gucken, was ist passiert in diesen 2 Jahren. Die erste war, dass wir einfach die Plattform ausgewertet haben. Denn die Plattform von Aula erstellt automatisch Protokolle, die sind maschinen- und menschenlesbar. Und ich konnte die benutzen, um Statistiken anzulegen und zu gucken, wie viele Benutzer beteiligen sich, wie aktiv sind die, wie viel wird delegiert, zu welchen Tageszeiten sind sie aktiv, wie ist die Aktivitätsverteilung übers Jahr verteilt. Das zweite, was wir gemacht haben, waren Interviews, Evaluationsinterviews mit einer Stichprobe von etwa 40 Leuten, Lehrerinnen und Schülerinnen. Und da haben wir Fragen gestellt über die Selbstwahrnehmung und über die Fremdwahrnehmung. Das ist natürlich immer ein bisschen subjektiv, aber dafür kann man da qualitativ sehr in die Tiefe gehen. Einfach weil wir die Leute ins Erzählen gebracht haben und dadurch konnten sie uns viel darüber erzählen, was die Vorteile von Aula sind, was die Herausforderungen sind, was sie sich für die Zukunft wünschen, wie das gelaufen ist an ihren Schulen, welche Projekte sie umgesetzt haben. Das dritte, was wir gemacht haben, waren formalisierte Fragebögen für Lehrerinnen, die wir an der Stelle als Expertinnen benutzt haben. Wir haben gefragt, welche Kompetenzen mithilfe von Aula gefördert werden können und haben daraus Ergebnisse bekommen. Und insgesamt, um das kurz zusammenzufassen, die Ergebnisse, das war ein sehr positives Bild. Wir haben in den Hauptpunkten, die wir erreichen wollten, unsere Hauptpunkte waren in erster Linie mehr Selbstwirksamkeit bei den Schülerinnen. Also die sollen sich nicht hilflos fühlen, die sollen sich nicht ohnmächtig fühlen, sondern das Gefühl haben, aktiv Dinge gestalten zu können, und zwar mehr als vorher. Da haben wir große Veränderungen beobachtet. Die meisten Schülerinnen haben von sich berichtet, dass sie jetzt mehr das Gefühl haben, Dinge verändern zu können. Die Beteiligung ist deutlich in die Breite gegangen. Und das gilt auch für Schülerinnen, die Deutsch als Fremdsprache lernen und vor allen Dingen für solche, die eher schüchterner sind oder zurückhaltender sind, denen es leichter fällt, sich schriftlich zu äußern.
Gab es da Unterschiede zwischen den Schulen? Also das in einem Projekt, an der einen Schule ist das Projekt so gelaufen oder an der anderen Schule?
Ja, an allen vier Schulen ist es völlig verschieden gelaufen. Und das ist auch unsere Prognose für die Zukunft. Mhm. Aula ist eine Art Baukasten.
Da kommt unser Getränk.
Vielen lieben Dank.
Vielen Dank.
Aula ist eine Art Baukasten. Und am Ende ist es an jeder Schule, was genau sie daraus macht. An einer Schule haben zum Beispiel nicht alle Schüler teilgenommen, sondern nur bestimmte Lerngruppen. An einer Schule war es nur die Oberstufe. Eine Schule war reformpädagogisch und dadurch natürlich schon mit sehr guten demokratischen Strukturen, die schon vorhanden und bekannt waren. Diese Schule hat relativ lange gebraucht, um für sich so rauszufinden, warum lohnt sich für uns eigentlich die Arbeit mit Aula? Wir können ja zu den Lehrern hinrennen. Aber auch da hat man am Ende dieser zwei Jahre tatsächliche Vorteile des digitalen Mediums für sich entdeckt. Sodass diese Schule auch überlegt, Aula weiterzumachen. Insgesamt machen 3 von 4 Schulen Aula weiter.
Okay, das ist ja super.
Das ist fantastisch. Also ich meine, die Schulen haben das jetzt erst in der ersten Version, ja, die am trockenen Schreibtisch entwickelt wurde, gemacht. Und trotzdem haben sie gesagt, okay, das ist für uns ein Mehrwert. Das ist für mich so das Positivste, was dabei rumkommen konnte. In den Zielvariablen, also Selbstwirksamkeit, demokratische Kompetenzen, Wissen über Medien, haben wir nicht viele Unterschiede. Das hat eigentlich überall recht gut funktioniert. Wissen über Medien war ganz interessant. Da berichten Schülerinnen zwar, dass sie viel vorher wussten und dass sich ihr Wissen über Medien größtenteils nicht so verändert hat. Andererseits haben wir aus den Beobachtungen gesehen, dass sogar die Schülerinnen, die schon viel Online-Plattformen benutzten, zum Beispiel nicht in der Lage waren, Kriterien für ein sicheres Passwort zu nennen. Oder nicht wussten, dass es irgendwie Urheberrechte für Bilder gibt. Das heißt, solche Unterrichtseinheiten lohnen sich. Und besonders bei den Jüngeren haben wir gesehen, da war Aula die erste Online-Plattform, auf der sie waren. Die haben sofort einen didaktisch begleiteten Einstieg bekommen und sofort irgendwie Kriterien aufzählen können, wie man sich online verständigt, worauf man zu achten hat. Die haben ganz, ganz viel genannt. Sachlichkeit, Konstruktivität und so weiter. Darin üben sie sich natürlich auch bei Aula. Ansonsten, die größten Unterschiede zwischen den Schulen waren, glaube ich, tatsächlich, wie viel demokratische Vorbildung einfach schon da war und wie viele Freiheiten die Schülerinnen auch hatten, um ihre Schule zu gestalten. An manchen konnten sie alles bis hin zur Hausordnung gestalten, an manchen waren sie stärker eingeschränkt, zum Beispiel, weil gar nicht alle Schüler auf der Plattform präsent waren. Das heißt, man kann ja gar nicht alleine Entscheidungen treffen, die alle betreffen.
Hatte das was zu tun mit den Unterrichtsplänen, die von Land zu Land verschieden sind, das dann womöglich dazu führt, die einen haben schon Politik gehabt und wissen, worum es geht und die anderen noch nicht oder so?
Nee, also natürlich gab es innerhalb der Schulen dieses große Gefälle, weil wir ja sowohl mit den Fünfern gearbeitet haben als auch mit 13ern. Da gibt es natürlich ein großes Gefälle im Vorwissen, wobei Aula sich ziemlich gut eignet bei allen Stufen, weil es sich auch sehr gut als Anlass eignet, um über Demokratie zu sprechen. Das kann man auf ganz verschiedenen Niveaus machen. Wir bieten auch Unterrichtseinheiten extra an, wo man mithilfe dieses liquiden Systems, wo man ja delegieren kann, man kann dort drin ja sowohl repräsentative Demokratie abbilden, nämlich indem man gezwungen ist, die Stimme zu delegieren für eine bestimmte Zeit, als auch direkte Demokratie, indem die Delegation nicht erlaubt ist. Anhand dessen kann man in der eigenen Erfahrung die Stärken und Schwächen der verschiedenen Systeme sich anschauen und man kann gucken, wann was sinnvoller ist. Mir fällt es schwer zu sagen, ob jetzt die Unterschiede auf die Länder zurückzuführen sind oder auf die Schultypen oder einfach auf die individuellen Schulen, denn wir hatten ja nur 4 Schulen, sie waren alle in 4 Bundesländern und uns fehlen da die Vergleichsmaßstäbe, also wir müssten es einfach mit mehr Schulen machen. Ich würde es auch gerne mit objektiven Messinstrumenten machen, das heißt, dass wir nicht einfach nur die Selbstauskunft haben, sondern dass wir tatsächlich erheben, wie hoch ist das Selbstwirksamkeitsgefühl oder wie hoch ist das Wissen über Medien. Ja, weil das sonst schwer zu sagen ist. Aber dafür hatten wir nun mal einfach nicht das Budget und die Zeit, sondern wir haben diese Evaluation darauf fokussiert, wie entwickeln wir unser System weiter.
Habt ihr die verschiedenen Demokratietypen in jedem Projekt durchprobiert? Also jetzt machen wir repräsentative Demokratie und jetzt machen wir Basisdemokratie?
Nein, das ist etwas, das sich vor allem für eine Unterrichtsdoppelstunde eignet. Wir haben das nicht explizit so durchprobiert im großen Maßstab, dass die ganze Schulbeteiligung darüber liefe, sondern es war immer so, dass Delegationen erlaubt, aber nicht erzwungen waren. Delegationen wurden unterschiedlich stark benutzt in den unterschiedlichen Schulen. Insgesamt würde ich sagen, recht wenig. Also die meisten Schülerinnen und Schüler haben für sich selbst abgestimmt. Es gab allerdings von 13 Delegationen an der wenigsten aktiven Schule dahingehend bis zu über 40 aktive zum Zeitpunkt der Erhebung. Und wir haben auch ein bisschen über die Kriterien gesprochen, wann delegiert ihr eure Stimme, wann nicht. Es war aber nach Beobachtung einiger Lehrer so, dass die meisten Themen nicht komplex genug waren, um Delegationen zu erfordern. Das heißt, die Schülerinnen haben einfach gesagt, ich weiß ja, ob ich einen Pizzalieferdienst will oder nicht. Es gibt für mich keinen Anlass, meine Stimme zu delegieren.
Es ist vielleicht auch noch ein Unterschied, wenn ich das jetzt mit dem Alltag vergleiche. Also wir haben ja durchaus auch Liquid Feedback in ähnlicher Form, also in anderen Bereichen schon im Einsatz gehabt. Da hat man die Beobachtung gemacht, dass sich so Delegationen anhäufen. Das heißt, jemand ist womöglich bekannt und kriegt dann hunderte von Delegationen und ist dann furchtbar mächtig. Könnte es sein, dass das in den Lebensumständen einen Unterschied macht, ob man das im Alltag einsetzt oder als Unterricht? Weil im Unterricht ist es ja schon so, da wird man dazu genötigt, mitzumachen.
Ja, das stimmt.
Also mehr oder weniger.
Das finde ich deswegen aber auch sinnvoll. Das ist ja die Schönheit des Unterrichts, dass es jeden erwischt. Wir haben jetzt an den Schulen, ich habe mir die Delegationsnetzwerke angeschaut und wir haben keine solchen Häufungen. Also es gibt schon Schüler, die haben dann 10 Stimmen, aber es ist nicht so, dass ein Schüler für die Mehrheit abstimmen kann oder so. Das ist nirgends passiert und es sieht für mich auch erstmal nicht so aus, als ob das passieren würde. Wenn es passiert, ist es sehr interessant, weil man dann sehr gut im Unterricht wiederum darüber reden kann. Denn das ist ja, wofür ich es an der Schule mache. Ich mache es ja nicht einfach nur als Regierungssystem, sondern ich mache es als Lehreinheit. Ich möchte, dass die Schülerinnen reflektieren, warum sie wem wann ihre Stimme delegieren und warum nicht. Und damit sie später einfach ein viel reflektierteres demokratisches Verhalten entwickeln.
Okay. Haben die unterschiedlichen Teilnehmer ihre Erfahrungen auch schriftlich festgehalten? Oder gab es da so schreibt man einen Bericht oder so?
Nein. Nein, es gab zwei Schülerinnen, die einen Blogpost geschrieben haben, wo sie von einem Stufenfest berichtet oder von einem Schulfest berichtet haben, auf dem Aula zentrales Thema war. Es gab einen Bericht in einer Schülerzeitung, aber es wurde nicht systematisch schriftlich durch die Schülerinnen festgehalten. Es gab auch einen Lehrer, der seine Erfahrungen mit Aula verbloggt hat aus Freiburg. Und das ist auch ganz interessant zu lesen. Genau.
Du hast gesagt, der Bericht umfasst 48 Seiten, der wird öffentlich verfügbar sein. Genau. Den werden wir dann verlinken in den Shownotes.
Genau. Es gibt dann auf aula.de unter Material gibt es dann die Evaluationsmaterialien zum Download. Da wird der Bericht zu finden sein. Da wird das anonymisierte Originalprotokoll zu finden sein, das die Plattform ausgespuckt hat. Da können Leute noch gerne statistisch mit rumspielen. Also das sind dann die Rohdaten. Es wird den Fragebogen geben, den wir benutzt haben. Das heißt, die Arbeit ist im Wesentlichen nachvollziehbar. Was wir nicht hochladen werden, sind die Transkripte der Interviews selbst, weil die nicht ausreichend anonymisiert werden können sonst.
Okay, dann darf man gespannt sein.
Ich arbeite natürlich noch an anderen Formen der Präsentation. Also nicht jeder, der sich für diesen Bericht interessiert, muss diese 48 Seiten lesen, sondern ich möchte jetzt in der kommenden Woche noch irgendwie so einen Dreiseiter verfassen, auf dem ich die wesentlichen Ergebnisse zusammenfasse. Also es wird nicht dabei bleiben, dass ich dieses Dokument dahin klatsche.
Wird es dann noch irgendwelche Vorträge auf Veranstaltungen von dir geben? Also
im Moment ist noch nichts geplant. Wir überlegen locker, ob wir im Herbst eine Aula-Veranstaltung machen, wo wir auch diesen Bericht vorstellen. Aber das ist noch ein bisschen in den Sternen und ansonsten werde ich sehr gerne eingeladen, um darüber zu sprechen.
Okay, wenn man jetzt so zurückblickt, was fällt dir so ein im Rückblick? Wie hast du das so erlebt? Hat vermutlich Spaß gemacht?
Es war unfassbar spannend. Es war einfach die beste Arbeit. Es ist einfach krass, wie viel Kreativität und Mühe die Schülerinnen und Lehrerinnen da investiert haben. Und was für krasse Ideen von den Schülerinnen gekommen sind. Von Smartphone-Tag, wo der ganze Unterricht mithilfe des Smartphones durchgeführt werden musste an einem Tag. Das wollen die jetzt monatlich machen, weil das so gut geklappt hat.
Okay.
Und die Schüler haben auch gesagt, dass das Wissen über Medien sich bei den Lehrern erhöht hat. Bis hin zu an einer Schule mit einem sehr, sehr, sehr hohen Migrationshintergrundanteil haben sie Tradition eingeführt. Das heißt, sie wollen jetzt einen Abiball machen regelmäßig. Das hatten die vorher nicht. Und gemeinsam frühstücken und sich irgendwie als Oberstufe eine gemeinsame Identität aufbauen. Und afrikanische Tanzabende und die haben einen Baum gepflanzt. Und es gab einfach so viele wundervolle Sachen, die den Schülerinnen eingefallen sind, wie sie ihre Umwelt positiv beeinflussen können. Es gab ein paar Schwächen, die wir gefunden haben, die noch im System waren, wobei es weniger waren, als ich erwartet hatte. Das allergrößte Problem bei Aula waren die Passwörter. Schülerinnen und Schüler sind anscheinend nicht in der Lage, sich Passwörter zu merken. Es war an allen vier Schulen das Hauptproblem, warum die Nutzung nicht so aktiv war, wie sie hätte sein sollen. Weil inzwischen junge Leute vor allem Apps benutzen und die speichern die Zugänge.
Ja.
Das bedeutet, man hat gar nicht so die Notwendigkeit, sein Passwort die ganze Zeit zu wissen. Und das erste Learning, das wir mitgenommen haben, ist, wir brauchen eine App. Ich habe wirklich gedacht, dass die mobile Seite, die ist responsiv, die ist wunderschön, dass die reicht. Aber nein, wir brauchen eine App. Wir sind jetzt gerade auch schon dabei, die zu entwickeln. Die kommt jetzt so im August, September raus.
Okay.
Und ist ergänzendes Material. Und damit lösen wir eines der größten Probleme von Aula. Ansonsten haben wir auch noch gelernt, dass wir bei der Einführung nochmal stärker auf die individuellen Schulen eingehen müssen. Dass wir, bevor wir Aula einführen, nochmal so eine Analyse, eine Ressourcenanalyse der Schule machen. Also gucken, was läuft hier in der Schule generell gut, was läuft schlecht, was braucht ihr denn eigentlich? Und dann erst in einem zweiten Schritt gucken, wie kann man Aula hier speziell sinnvoll anbinden. Das ist auch noch eine sehr große Sache, die wir gelernt haben.
Okay. Und wenn man so in die Zukunft blickt, Also ich kann mich erinnern, im letzten Podcast gab es Zukunftsunsicherheiten. Es war nicht klar, wird es weiter gefördert, sah eher schlecht aus. Und
also es ist jetzt so, ich weiß gar nicht, wie offiziell das ist, wahrscheinlich werden wir das Aula-Projekt weitermachen können, jetzt in Richtung Kommunen. Also das heißt, dass wir aus den neben den Schulen, die wir weitermachen, wir machen jetzt 10 bis 15 Schulen in Berlin.
Okay.
Das wird uns vom Berliner Senat mitfinanziert. Und da sind wir auch noch offen. Wir haben, glaube ich, noch ein paar Plätze über in Berlin. Das heißt, da bleiben wir an den Schulen und ansonsten deutschlandweit werden wir auch noch das Konzept an Kommunen anpassen, und zwar an die Jugendforen der Partnerkommunen des Projekts Demokratie leben.
Mhm. Sagt mir jetzt nichts, aber...
Das ist ein Projekt des Familienministeriums und wenn das klappt, wir haben da jetzt einen Antrag geschrieben, dann können wir diese Jugendforen digitalisieren, was gerade in diesem Format ein sehr großer Vorteil ist, weil einfach nicht alle Jugendlichen ständig irgendwo hinfahren können. Gerade in ländlichen Gebieten ist es ein massiver Vorteil, sie vernetzen zu können über digitale Mittel. Außerdem haben wir ein europäisches Projekt mit dem EBB. Das ist Generation Europe.
Was ist EBB?
EBB ist internationales Begegnungsnetzwerk, glaube ich. Wo steht das? Moment.
Wie auch immer.
Ich weiß das natürlich auswendig.
Ja. Kein Problem.
Leute, ich google sofort. Hier genau, internationales Bildungs- und Begegnungsnetzwerk.
Okay.
Genau.
Es gibt ja so viele Organisationen, da weiß man, hat man nie so einen Überblick. In der Regel kennt man die alle nicht.
Es gibt so unfassbar viele Organisationen. Auf jeden Fall, die machen ein Projekt Generation Europe, wo sie gerade benachteiligte Jugendliche in 30 europäischen Ländern vernetzen und sie dazu animieren, demokratisch vor Ort Projekte zu machen und sich dabei aber international auszutauschen. Und dafür wollen sie als digitale Vernetzungsplattform auch Aula benutzen.
Okay, das hört sich für mich ja jetzt so an, als würdet ihr jetzt eher wachsen. Bei so vielen Leuten, die da mitmachen und so, braucht ihr noch Leute, die mitmachen, weil das Team zu klein ist.
Ja, allerdings ist die Finanzierung immer so, dass wir nicht mal uns finanzieren können.
Okay.
Das heißt, was wir wirklich brauchen, sind einfach viele ehrenamtliche Leute und das ist immer schwierig. Ne?
Ja.
Was wir im Moment suchen, sind zum Beispiel Aula-Botschafterinnen, die in ihren Ländern, also in den Bundesländern, jeweils helfen, das Projekt mit anzuschubsen und lokal Multiplikatoren ausbilden. Wir wollen das gerne ein bisschen dezentraler machen, damit halt nicht jede Schule in Deutschland bei uns, wir sind ja zu dritt im Projekt.
Ja.
Wir können das gar nicht leisten, wollen aber gleichzeitig jeder Schule die Gelegenheit bieten, das Beteiligungstool für sich zu nutzen, weil es wir haben damit gute Erfahrungen gemacht und das sehen natürlich die anderen Schulen auch und die sagen, hey, wir möchten das gerne auch haben und wir wünschen uns, dass bei uns mehr Schüler Mitspracherecht haben als nur die Klassensprecher. Und deshalb wollen wir halt das über so ein Multiplikatoren- und Botschafternetzwerk machen. Und das funktioniert aber vor allen Dingen durch Botschafterinnen, denen wir zwar voraussichtlich die Ausbildung finanzieren können, aber die halt nun mal trotzdem einen Teil ehrenamtlich machen müssen. Oder was wir zum Beispiel jetzt gerade suchen, ist, wir suchen jemanden, der mir dabei hilft, diesen dreiseitigen Evaluationsbericht irgendwie auch hübsch aufzubereiten.
Also ein Designer.
Ein Designer, genau. Weil was ich hinkriege, ist halt irgendwie mit Word-Grafiken und ich bin halt kein Designer. So.
Genau.
Kann ich alles können. Ich habe schon das ganze psychologische Wissen da zum Glück reinbringen können. Genau, also das heißt, ja, wir wachsen auf der einen Seite.
Okay.
Wir müssen aber jetzt gucken, dass wir uns nicht überdehnen, weil es so viele Anwendungsgebiete gibt für diese Software und das läuft echt gut. Und ich möchte das machen und ich sehe, dass wir tatsächlich die Welt ein kleines bisschen verändern können. Also wir können den nächsten Generationen die Erfahrung geben, dass ihre Handlungen, ihre Entscheidungen, ihre Mühen sich auszahlen in tatsächlicher Veränderung. Und ich glaube fest daran, dass das gegen Populismus hilft. Ich glaube fest daran, dass es gegen diesen Rückzug ins Private hilft. Ich glaube, dass es generell weniger Angst macht vor Kontrollverlust in unserer sehr turbulenten Zeit. Genau, also wenn Leute da mitmachen möchten bei dem Projekt, werde ich mich immer freuen, weil das gibt uns nur die Möglichkeit, es mehr Schülerinnen und Schülern zugänglich zu machen.
Das heißt, die Message ist insgesamt, es geht weiter.
Es geht auf jeden Fall weiter, ja.
Ja, super.
Es geht auf jeden Fall weiter. Also ich werde eher sterben, als dass ich das jetzt irgendwie aufgebe.
Das heißt, wir können dann irgendwann vielleicht mal einen weiteren Podcast darüber machen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das wäre super. Ausblick, Rückblick. Man könnte, was die Evaluation angeht, noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, falls das Sinn macht. Aber ich meine, das Wesentliche haben wir gesagt.
Ja, wir können da gerne ins Detail gehen. Ich empfehle allerdings tatsächlich nochmal kurz zu warten. Wir werden das bestimmt auch in den Shownotes dann verlinken, sobald ich das habe. Ich mache einfach nur Zusammenfassung. Es gibt viele wunderschöne Grafiken, wunderschöne Diagramme, die irgendwie zeigen, dass Schülerinnen nicht nur im Vormittagsbereich Aula benutzt haben, sondern auch im Nachmittagsbereich. Das heißt, sie haben sich zu Hause hingesetzt und haben das gemacht. Es zeigt den Effekt von didaktischer Begleitung. Genau, das ist auch noch ein sehr wichtiges Finding, das ich betonen möchte. Es steht und fällt natürlich damit, wie es an der Schule begleitet wird. Wenn die Lehrerinnen sich dafür interessieren, wenn sie das unterstützen und wenn es Einzelne gibt, die wirklich aktiv auch gerade in der Anfangszeit die Schülerinnen an die Hand nehmen und mit ihnen in den Computerraum gehen und zentral irgendwie abstimmen lassen, funktioniert das Projekt hervorragend. Und es hat überall immer dort gekränkelt, in den Phasen, wo gerade den Lehrerinnen nicht danach war oder sie nicht an das Projekt geglaubt haben oder sie gesagt haben, warum sollen wir den Schülern so viel Macht geben. Das heißt, die didaktische Begleitung ist sehr, sehr wichtig und das ist ein Call an alle Schulleitungen. Denn die Lehrerinnen, die das aktiv begleiten, brauchen dafür Freistellungsstunden. Und das ist oft schwer. Also Zeit ist die kritische Variable, wie bei allem, was an der Schule läuft. Aber es lohnt sich halt wirklich. Also das haben wir jetzt auch gelernt. Ne? Diese Zeit ist gut investiert.
Also wenn ich jetzt, angenommen, ich bin an einer Schule, entweder Schüler oder Lehrer oder womöglich Eltern und ich finde das Projekt Aula gut und möchte das jetzt an meiner Schule haben.
Ja.
Was muss ich dann tun?
Also das Erste wäre tatsächlich, die Schülervertretung davon überzeugen. Weil wir am meisten uns freuen, wenn auf uns Schülerinnen zukommen. Und natürlich darf die Schulleitung dem auch nicht querstehen. Weil wenn die Schule ist ja ein autoritäres System in sich. Wir können da einen demokratischen Adapter dran basteln, aber wenn die autoritäre Stelle sagt nein, dann können wir dagegen nicht ankämpfen. Das heißt, wenn die Schulleitung das möchte und die Schülervertretung das möchte, einfach eine E-Mail schreiben an info@aula.de. Und wir gucken mit jeder Schule in jedem Bundesland einzeln. Prinzipiell sind ja die Materialien frei verfügbar. Ich möchte es aber keinem Informatiklehrer zumuten, das selber bei sich zu installieren und zu hosten und die Schülerdaten und Gott weiß auch, was für Server die dann liegen. Wir möchten deswegen anbieten, dass wir das zentral hosten und das können wir auch recht günstig machen inzwischen. Und wir möchten auch anbieten, dass wir an die Schule kommen und die Leute schulen, zumindest Multiplikatoren schulen. Und das ist dann von Bundesland zu Bundesland verschieden, weil wir halt immer nach Finanzierung gucken, wie wir uns diese Reisen finanzieren können, wie wir uns diese Schulungen finanzieren können. Für die Schulen versuchen wir es immer kostenlos zu halten. So, ich möchte kein Geld von Schulen holen.
Es ist also letzten Endes nur quasi ein Unterrichtsthema. Also wenn man es so runterbricht,
es ist auch ein Unterrichtsthema, eindeutig. Also da, wo es im Unterricht nicht stattfindet, funktioniert es nicht so gut. Aber es geht unglaublich weit darüber hinaus, dadurch, dass es ja eine stetige, ständige Beteiligungsform ist. Und die auch am Nachmittag und auch am Wochenende benutzt wird und die in erster Linie ein Kommunikationsmittel zwischen den Schülerinnen ist. Wenn es ein Unterrichtsding wäre, hätten wir zum Beispiel nicht solche Ergebnisse, dass die Schülerinnen sagen, wir reden viel mehr mit Leuten, mit denen wir sonst nicht reden. Also vor allem reden die jüngeren Klassen viel mehr mit den Älteren. Wir wachsen als Schule stärker zusammen. Das ist das, was Aula eigentlich machen will, den Unterricht öffnen. Ich möchte den Unterricht, die Unterrichtswirkung jenseits der Räume eines Klassenraums. Ich möchte, dass die Schule integriert wird ins normale Leben oder andersrum. Also, dass es da nicht mehr so eine Grenze gibt, so das ist jetzt Unterricht und das ist jetzt das echte Leben. Das ist das, was dieses Projekt möchte und das bewirken wir. Das heißt, es braucht natürlich auch Lehrerinnen, die bereit sind für so einen Kulturwandel. An manchen Schulen, die versuchen das jetzt schon. An anderen ist es halt immer noch super steif und die denken in 45-Minuten-Abschnitten und Fächern. Und das ist nichts, was gut auf die Zukunft vorbereitet, auf eine Zukunft, in der wir Leute auf Berufe vorbereiten müssen, die es noch gar nicht gibt. Das heißt, wir müssen denen ja irgendwelche Kompetenzen beibringen, die ihnen helfen, eigenständig neue Kompetenzen zu entwickeln. Und darauf zielt das Projekt Aula ab. Auf Kreativität, auf kritisches Denken, auf Kommunikation, auf Zusammenarbeit. Und ja, wenn eine Schule das gerne stärker fördern möchte, dann würden wir uns total über E-Mails freuen. Und wir werden aber am Ende mit jeder Schule individuell arbeiten, weil jede Schule anders ist. Jede Schule hat andere Voraussetzungen und Bedürfnisse und Möglichkeiten.
Also ich fasse mal zusammen, wenn ich entweder Lehrer oder Schüler oder Eltern bin, ich möchte Aula an meiner Schule, gehe ich erstmal zur Schülervertretung. Und wenn die sagen, ja, das finden wir toll, kann man sich auch im Internet informieren, auf der Webseite, womöglich rumsurfen oder euch mal
aula.de
oder euch im Vorfeld schon mal eine E-Mail schreiben. Hier, wir haben noch diese oder jene Frage. Und dann geht man anschließend zu den Lehrern und die müssen natürlich auch, dürfen natürlich auch nicht so strikt dagegen sein.
Richtig. Und dann, wobei wir auch sehr, sehr gerne den Erstkontakt zu den Lehrern aufnehmen.
Ach so.
Also wir haben ja auch Material, das zeigt, was ist eigentlich Aula. Wir haben Videos, wo wir das in einer Minute erklären oder wo wir das in 20 Minuten erklären. Und wir schicken dieses Material gerne zu, damit die Lehrer einfach, die müssen vor allem von Anfang an sehr gut informiert sein, was auf sie zukommt. Und das machen wir sehr, sehr gerne. Also schickt einfach eine E-Mail an info@aula.de.
Okay, super. Gut, das ist erstmal alles, was mir einfällt. Mir ist beim letzten Podcast, ich weiß nicht, das können wir jetzt noch als Hahnenhängsel gerne machen, aufgefallen, ich hatte noch ein Stichwort, das mir, das hatte ich vergessen anzusprechen, und zwar der Beirat.
Ja.
Es gibt da einen Beirat. Wer oder was ist der Beirat und was macht der?
Es gibt einen wissenschaftlichen Projektbeirat und dieser Beirat ist da, um die notwendige wissenschaftliche und praktische Expertise in dieses Projekt zu holen. Denn, wie gesagt, wir haben ja Aula notwendigerweise am trockenen Schreibtisch entwerfen müssen. Und wir sind alle keine Lehrer. Wir haben vorher alle nicht an Schule gearbeitet. Das heißt, wir haben uns Pädagogen in diesen Beirat geholt, wir haben uns Lehrerinnen und Lehrer in diesen Beirat geholt und wir haben uns Schülerinnen in diesen Beirat geholt. Und die haben uns immer wieder beraten. Wir haben denen immer wieder größtenteils individuelle Anfragen geschickt. Und die sind uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden in der Entwicklung. Wir haben denen immer wieder Material zur Ansicht geschickt und gesagt, funktioniert das? Ist das sinnvoll? Wir haben jetzt mit der Evaluation dankbare wissenschaftliche Beratung bekommen. Und die haben uns einfach dabei geholfen, dass wir die notwendige Expertise hatten.
Okay. Gut, ich kann mich erinnern, wie gesagt, es gab, es war nicht klar, wie es weitergeht. Könnt ihr anderen Projekten Tipps geben, was man tun muss, damit es weiterläuft? Die auch von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert werden?
Das ist schwierig, weil die Bundeszentrale kann ja immer nur die Entwicklung fördern und nicht die Implementierung.
Okay.
Das heißt, ich kann da leider keine Tipps geben, genauso wenig wie die Bundeszentrale mir Tipps geben konnte. Es gibt zu jedem Thema einfach unzählige Stiftungen. Und am Ende kommt es ausschließlich darauf an, irgendwie wen man kennt. Es ist ein sehr, sehr unübersichtlicher Bereich. Und gerade dieses Thema digital und demokratisch wird noch wenig zusammengedacht. Also es gibt viele digitale Projekte, die gefördert werden, weil sie digital sind. Und es gibt viele Demokratieprojekte, die gefördert werden, weil sie demokratisch sind. Oft von verschiedenen Stellen. Und oft stehen die Stellen miteinander in Konkurrenz. Und finanzieren zum Beispiel nicht gleichzeitig ein Projekt. Und das ist super schwierig.
Also was also entweder letzten Endes dann, dass es weiterlaufen kann, gutes Netzwerken.
Gutes Netzwerken, genau. Man muss einfach sich Leute finden, die in dieser Welt schon unterwegs sind und die einen hoffentlich an die Hand nehmen. Wir haben ein paar solcher Leute zum Glück gefunden, die uns wirklich einfach geholfen haben, uns zu orientieren. Und dann haben wir Anträge geschrieben, so unfassbar viele Anträge. Wir haben so viele Anträge geschrieben. Okay. Und das meiste davon wird abgelehnt. Und ja. Einige kommen dann durch und dann kann man Dinge tun. Und das ist wundervoll. Aber ich kann keine wirklich guten Tipps geben. Es ist einfach notorisch
naja,
schwierig.
Naja, es ist ja, schon mal, eine Aussage. Also Netzwerken, Leute kennen, viele Anträge schreiben, alles wird abgelehnt, bis auf einen und der hilft einem dann weiter.
Genau. Zu Veranstaltungen fahren. Also viel irgendwie zu themenverwandten Veranstaltungen fahren, weil man da halt einfach die Leute kennenlernt. Es ist halt viel Türklinken putzen.
Okay. Ja, das ist alles, was mir jetzt so einfällt. Dann wünsche ich euch viel Glück.
Danke sehr.
Auf den nächsten Podcast und bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Weitere Infos und Podcasts gibt's auf flaschenpost.piratenpartei.de.